Corona und die Armut. In letzter Zeit hört man oft, vor dem Virus sind wir alle gleich. Madonna hat das neulich sogar von der Badewanne aus verkündet, wenn auch mir zumindest nicht ganz klar ist, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Die Botschaft von der Pandemie als große Gleichmacherin trifft jedoch noch nicht einmal dafür zu, wer daran erkrankt. Denn es gibt gut definierte Risikogruppen, vor allem ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen, die den Organismus geschädigt haben. Aber heute soll es nicht darum gehen, sondern um die wirtschaftlichen Folgen. Die Armut in Deutschland hat viele Gesichter. Die Corona-Krise hat nicht nur ein kräftiges Schlaglicht auf diese Tatsache geworfen, sondern vorhandene Probleme massiv verstärkt und neue entstehen lassen. Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im April wegen der Corona-Krise im Vergleich zum Vormonat März um 308.000 auf 2,644 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg saisonuntypisch um 0,7 Punkte auf 5,8%, teilte die Bundesagentur für Arbeit unlängst in Nürnberg mit. Normalerweise geht sie zurück, wegen der Frühjahrsbelebung, die in ganz auffälliger Weise nicht passiert ist. Und es geht immer weiter so. Die Arbeitslosenzahl ist von Mai auf Juni infolge der Corona-Krise deutlich gestiegen, wenn auch ein wenig schwächer als im Vormonat. Mit 2.853.000 lag sie 40.000 höher als im Vormonat. Saisonbereinigt entspricht das einem Zuwachs um 69.000. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Arbeitslosenzahl um 637.000 erhöht. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2% und verzeichnet im Vergleich zum Juni des vorigen Jahres ein Plus von 1,3 Prozentpunkten. Deutschlands Unternehmen haben bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Damit wurden alle Prognosen von Volkswirten bei weitem übertroffen. Die Schätzungen der Experten hatten zwischen 3 und 7 Millionen Menschen gelegen. Der bisherige Rekordwert der Bundesagentur für Arbeit für dieses arbeitsmarktpolitische Instrument stammt aus dem Mai 2009. Damals waren 1,44 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Im gesamten Krisenjahr 2009 waren 3,3 Millionen Anzeigen für Kurzarbeit bei der Bundesagentur eingegangen. Die Corona-Krise dürfte in Deutschland zur schwersten Rezession der Nachkriegszeit führen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur Detlef Scheele. Besonders stark getroffen ist laut der Organisation OECD die Eurozone. Bestenfalls dürfte die Wirtschaft hier um 9,1% schrumpfen, schlimmstenfalls um 11,5%. Besonders düster bewertet die OECD die Lage in Spanien, Frankreich, Italien und Großbritannien. Deutschland steht mit einem Minus von 6,6 bis 8,8% vergleichsweise gut da. Um das in den richtigen Rahmen einzustellen, früher hatte man ein Wirtschaftswachstum von 1 bis 1,5% für die Katastrophe schlechthin gehalten. Ein Minus von 6 bis fast 9% ist somit das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen. Mindestens. Dadurch gerät auch der Arbeitsmarkt stark unter Druck. Die Arbeitslosigkeit sei erstmals in der Nachkriegszeit in einem April gestiegen. Hartz IV. Zehntausende Arbeitnehmer und Selbstständige haben in der Corona-Krise wegen wegbrechender Einnahmen zusätzliche Unterstützung beim Jobcenter beantragt. Die Linke im Bundestag verweist auf entsprechende Daten der Bundesagentur für Arbeit. Demnach gab es im April rund 51.000 Arbeitnehmer und 33.000 Selbstständige, die neu in der Statistik der Hartz-IV-Aufstocker auftauchten. Üblicherweise zählt die Monatsstatistik der BA in diesem Bereich bei den Selbstständigen weniger als 2.000 und bei den Arbeitern höchstens 10.000 bis 13.000 Neuzugänge pro Monat. Solo-Selbstständige und Künstlerinnen. Bereits die Vereinbarung des Koalitionsausschusses Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken vom 3. Juni 2020 machte klar, wo es aus Sicht der Koalition und Regierung in Sachen Solo-Selbstständige hingehen soll. Mit branchenübergreifenden Überbrückungshilfen zwischen Juni und August und einem vereinfachten Zugang zur Grundsicherung bis 30. September 2020 sollte das Thema Hilfen erschöpfend abgehandelt sein. Eine Reaktion auf die besondere Situation von Solo-Selbstständigen sah die Vereinbarung der Koalitionäre nicht vor. Die Grundsätze lauten, und ich zitiere, Unternehmerinneneinkommen sollen nicht als laufende Kosten anerkannt werden. Wer die Kriterien nicht erfüllt, wird auf die Grundsicherung verwiesen, soweit die Länder nicht mit eigenen Hilfen einspringen. Als Bedingung für die fortgeschriebene bundesweite Soforthilfe ist vereinbart, bei Corona-bedingten Umsatzrückgängen von mindestens 60% gegenüber den Vorjahresmonaten April und Mai und mindestens 50% zwischen Juni und August 2020 werden gestaffelt Fixkosten erstattet. Und zwar bis zu 50% beim Umsatzrückgang von mindestens 50% und bis zu 80% beim Rückgang von mindestens 70%. Die Umsatzrückgänge und fixen Betriebskosten sind durch externe Prüfer oder Steuerberater zu bestätigen. Entsprechend hat sich wenig später die Regierung am 12.06.2020 verständigt und Eckpunkte zur geplanten neuen Überbrückungshilfe veröffentlicht. Die sprechen eine deutliche Sprache. Damit sind notleidende Solo-Selbstständige in der übergroßen Mehrheit in Sachen Wirtschaftsförderung draußen und können nur auf Grundsicherung hoffen. Ausschließlich Fixkosten sind nach dem neuen Katalog förderfähig und Lebenshaltungskosten oder ein Unternehmerlohn sind nicht förderfähig. In der Konsequenz wurde der erleichterte Zugang zur Grundsicherung von der Regierung vorerst per vereinfachte Zugangsverlängerungsverordnung, wie das heißt, bis zum Ende September 2020 verlängert. Schulschließungen und Ungleichheit der Bildungschancen. In Zeiten von Schulschließungen ertönt vielerorts ein Hoch auf die Digitalisierung. Homeschooling und E-Learning werden als die Lösungen präsentiert, mit enormen Lernchancen für Schülerinnen und Lehrkräften gleichermaßen. Die Möglichkeiten scheinen grenzenlos. Arbeitsmaterial, Videochats, Online-Fortbildungsmöglichkeiten, Foto- und Videoergebnisdokumentation, Lernprogramme etc. etc. Die Chancen sind vorhanden, die Risiken allerdings auch. Die Frage, inwiefern eine digitalisierte Bildung den Menschen auf eine demokratische, auf Teilhabe basierende Gesellschaft vorbereiten und bilden kann, darf nicht ausgeklammert werden. Allerdings wäre eine vertiefte Diskussion über Chancen und Risiken des digitalen Lernens an dieser Stelle bloße Augenwischerei. Das Hurra auf die Digitalisierung hat eine Alibi-Funktion, in der vermeintlich auch in Zeiten von Schulschließungen fortgesetzten Bildung der Kinder und Jugendlichen. Denn Homeschooling und E-Learning implizieren, dass die Schülerin, der Schüler oder die Eltern überhaupt Zugang zu den entsprechenden digitalen Lernangeboten besitzen. In der Minimalausstattung wären das ein internetfähiges Endgerät, das vollumfänglich alle E-Learning-Angebote abbildet und eine ausreichend gute Internetverbindung. Sicherlich verfügen die meisten Jugendlichen über internetfähige Smartphones, doch längst nicht alle. Und wie sieht das bei den jüngeren Kindern aus? Sollen diese überhaupt ein Handy besitzen? Ob und in welchem Maße sollten die Kinder in Kindergärten oder Grundschulen digital lernen? Dies wäre eine andere, aber durchaus lohnenswerte Diskussion. Nun gut, angenommen, das Endgerät steht zur Verfügung, bleibt noch die Frage nach der Internetverbindung. Insbesondere bei nicht vorhandenem Erwerbseinkommen, das im Corona-Ausnahmezustand plötzlich für Familien zu einer nicht vorhersehbaren Realität geworden und ohne Corona-Zeiten für viele sozioökonomisch Schwache der Normalfall ist, bleibt der Internetanschluss nicht selten auf der Strecke. Dann ist es nicht immer möglich, die Mobilfunkrechnung zu bezahlen oder das Prepaid-Handy aufzuladen. Diese Gruppe von Schülerinnen ist dann de facto von ihren Bildungschancen abgeschnitten, entledigt jeglichen Lernfortschritts. Anmerkung: Sicherlich gibt es dankenswerterweise sehr engagierte Kolleginnen, die das Arbeitsmaterial sogar persönlich oder postalisch den Schülerinnen zukommen lassen. Diese gelobten Individuallösungen verdecken wiederum die massiven strukturellen Probleme, ein bekannter Argumentationsreflex aus den Kreisen der Verantwortlichen. Inzwischen haben einige Bundesländer Schulen in beschränktem Umfang wieder geöffnet und sogar Fahrpläne für weitergehende Öffnungen verkündet. Diese stehen jedoch unter dem Vorbehalt, dass es keinerlei Neuinfektionen gibt und etliche Schulen wurden wieder schnell geschlossen. Fakt ist, niemand kann wirklich sagen, wann in Deutschland ein normaler Schulbetrieb von Seiten der Politik geduldet wird. Karl Lauterbach menetekelt wie üblich. Nach seinen Vorstellungen sollte es im Herbst so gehen, dass die Klassen ausgedünnt werden, dass der Unterricht über den ganzen Tag gestreckt werde, dass es einen qualitativ hochwertigen Online-Unterricht gibt. Was ja für sich genommen ganz nett klingt, aber schon in Normalzeiten nicht möglich war. Wie sollen Klassen zum Beispiel ausgedünnt werden, wenn es schon heute einen voll krassen Lehrermangel gibt? Das ist aber auch die harmlosere Lauterbach-Variante. Am liebsten wolle er einige Einschränkungen sogar unbegrenzt aufrechterhalten, beispielsweise in den Schulen. Bei einem regulären Schulbetrieb sei die Gefahr zu groß, dass sich das Virus im Herbst in den Klassen wieder ausbreiten werde. Das sagte er bei Markus Lanz in einer Sendung neulich. Klar doch, das Beste wäre wohl, wir würden die Schulen komplett abschaffen, denn wozu sollen die Lütten was lernen? Ignoranz ist doch mindestens so cool wie Bildung, oder etwa nicht? Hilfspakete der Großen Koalition. Die GroKo hat richtig viel Geld in die Hand genommen, um die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns ein wenig abzufedern. Das meiste davon fließt in die Wirtschaft, was ja logisch ist, denn dort sind irrwitzige Schadensersatzansprüche entstanden, die nur darauf warten, vor Gericht durchgesetzt zu werden. Alles, was man hier und heute durch scheinbar freiwillige Hilfen abgelten kann, wird später auf den Schadensersatz angerechnet werden können. Insofern sind es nur Abschlagszahlungen auf Summen, die ohnehin demnächst fällig werden. Allerdings gibt es noch mehr Opfer, die nach dem geltenden Recht des Kapitalismus keine Schadensersatzansprüche haben. Empfängerinnen von Sozialtransfers haben zum Beispiel rein gar keine Rechte. Sie müssen mit den Almosen auskommen, die die Politkaster ihnen gnädigerweise gönnen. Fazit: In einer Gesellschaft, die von stark ausgeprägter sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit bestimmt ist, ist es vorhersehbar, dass Krisenfolgen unverhältnismäßig härter die ohnehin sozial Schwachen treffen. Die Corona-Krise hat, wie zuvor die Finanz- und Staatsschuldenkrisen von 2008 FF, dies sehr deutlich gezeigt. Meine Frage an die Parteien, die sich für einen Sozialstaat in Deutschland einsetzen wollen, lautet daher: Was wollen Sie, wenn überhaupt, dagegen unternehmen?